In diesem Podcast der Bücherhallen Hamburg zum Tag des offenen Denkmals geht es um Geschichten, die nur der Hühnerposten schreibt. Heute hat die Zentralbibliothek ihren Standort am Hühnerposten. Doch wie war es hier früher? Wer war im Gebäude nahe des Hamburger Hauptbahnhofs zu finden? Wer hat hier gearbeitet? Wir sprechen mit Menschen über deren Geschichten rund um das ehemalige Hauptpostamt.
Ich begrüße Sie. Mein Name ist Ulrike Kohn und ich bin Bibliothekarin in der Zentralbibliothek Hamburg. Zu Gast heute ist Herr Bernd Warmbach. Herzlich willkommen, Herr Warmbach.
Guten Tag. Herzlich willkommen.
Ja. Ja, können Sie uns ein bisschen von sich erzählen? Wir wollen Sie einmal kennenlernen. Welche Tätigkeiten haben Sie ausgeübt? Was interessiert Sie heute?
Ja, mein Name ist Bernd Warmbach. Ich habe fast mein gesamtes Berufsleben im Personalwesen verbracht. Also klein angefangen, mit der Hand am Arm Löhne abgerechnet. Und nach einem Studium allerdings, ich war oder bin Diplom-Volkswirt und habe mich dann so nach und nach hochgearbeitet, war zum Schluss Personalchef bei Philips und habe dort eben den gesamten Personalbereich des medizintechnischen Bereiches geleitet und war in der Funktion natürlich dann nicht nur für Abrechnungen zuständig. Nebenher habe ich seit 1981 unterrichtet, und zwar so ziemlich alles, was es im Personalwesen zu unterrichten gibt, in der Regel mit der Ausnahme Arbeitsrecht, weil das haben dann Rechtsanwälte oder Juristen gemacht. Und zum Schluss bin ich jetzt noch 25 Jahre selbstständiger Personalmanagementberater gewesen für große Firmen, Lufthansa, Siemens, natürlich auch noch Philips, aber auch zum Beispiel General Electric, Husky und andere. Und ja, und jetzt bin ich sozusagen mit 69 im wohlverdienten Ruhestand, wie man das so schön sagt. Und freue mich, dass ich hier sein darf und ein bisschen über die Zeit reden darf, wo ich ganz was anderes gemacht habe, nämlich hier am Hühnerposten im Verladebereich gearbeitet habe.
Ja, in welcher Zeit haben Sie denn hier am Hühnerposten gearbeitet? Für Jahrzehnte waren das etwa?
Ja, das ist mir selber nicht mehr ganz klar. Es muss 1969 oder 70 gewesen sein. Das heißt, ich war 16 oder 17 Jahre alt, ging noch aufs Gymnasium und habe dann hier zunächst mal in der Nachtschicht angefangen, noch so ein bisschen neben der Schule. Das war vor Weihnachten, da war hier immer sehr viel los. Und das Nachtschicht wurde natürlich für damalige Verhältnisse gut bezahlt. Der Stundenlohn betrug 5,50 Mark plus eine Mark Nachtzuschlag. Das war für uns natürlich sehr interessant und dementsprechend während der Schulzeit Nachtschichten geschoben. Ob sich das gut mit der Schule vertragen hat, war Ihre Frage. Und da sage ich aus meiner damaligen Sicht ja.
Konnten Sie so gut verarbeiten auch? Also nächsten Tag wieder ausschlafen, dann in die Schule, dann
ja,
wieder
Nacht.
Wie viele Nachtschichten haben Sie gemacht, so in der Woche etwa?
Ja, also in der Regel 4 oder 5. Also die ganze Woche.
Ja. Und das neben der Schule?
Ja, aber nur einige Wochen. Dann kamen ja die Weihnachtsferien und da war das dann problemlos. Und da habe ich auch Tagschichten gemacht, aber wenige.
Ja. Oh, Nachtschichten stelle ich mir schon ganz schön anstrengend vor und gewöhnungsbedürftig, auch das so durchzustehen auch. Und welche Arbeiten haben Sie da konkret gemacht, als Sie hier so bei der Post waren?
Ja, wir waren im Verladebereich, das nannte sich Angestellte Aushilfe im Postverladebereich Hauptpostamt Hühnerposten. So war der offizielle Begriff, ganz drollig. Und dort waren also eine Vielzahl von Aushilfen, teils sogar noch etwas jünger als ich, aber so ab 16 Jahren so bis, weiß ich nicht, vielleicht 19 oder so, die sich da eben ein bisschen Geld dazu verdient haben und eben dafür zuständig waren, die Post in die Waggons zu packen. Und da gab es ganz bestimmte Richtlinien, wie das gemacht werden musste, damit die Pakete nicht durcheinander fallen etc. Und da wurden wir kurz eingewiesen und dann gab es kleine Teams, in der Regel 3 Personen, die dann jeweils für einen Waggon zuständig waren. Die konnten nämlich in der Regel nicht von beiden Seiten beladen werden, sondern nur von einer Seite, weil nur wenige Bahnsteige da waren und zwischen den Bahnsteigen in der Regel zwei Gleise waren, sodass man nur von einer Seite packen konnte. Das hatte natürlich, als der Arbeitsanfall dann sehr hoch wurde, große Nachteile, weil man schlicht und einfach nicht schneller arbeiten konnte und die Waggons ja auch ständig umrangiert werden mussten. Das waren dann immer wohlverdiente Raucherpausen für uns.
Ja, da wollte man vielleicht nicht unbedingt mitmachen oder hat geguckt, ob das nicht ein anderer machen kann.
Ich ja, finde, das ist richtig. Also zu Anfang war der Arbeitsaufwand sehr moderat, würde ich jetzt mal sagen. Also wir wurden ganz offenkundig, ich sag jetzt mal, zu früh eingestellt. Aber das änderte sich dann doch ziemlich schlagartig, je näher Weihnachten rückte. Die Anzahl der Pakete, insbesondere der Paketpost in die DDR, in die damalige DDR, wo ja sehr viele Privathaushalte dann ihre Weihnachtspakete an ihre Verwandten schickten, dann lief das also deutlich hoch und das war für die festangestellten Kräfte unmöglich zu schaffen. Und da waren wir dann sozusagen gefragt.
Und hatten Sie das Gefühl, dass genug Personal dann da war, wenn Weihnachten war? Oder war es dann doch schwierig, diese umfassende Arbeit zu bewältigen?
Ja, also es war gegen Weihnachten selbst nicht zu schaffen. Also weder von den, ich sag mal, von den Aushilfskräften sowieso nicht, aber auch mit Hilfe der Festangestellten, die sich vorher, ich sag mal, vorsichtig bedeckt gehalten haben. Ja, das war nicht zu schaffen. Es wurde dann die Bundeswehr aktiviert, die dann so die letzten 14 Tage mit großer Mannschaftsstärke anrückten. Und das haben wir dann dazu genutzt, uns auf etwas leichtere Posten dann sozusagen zu verdrücken, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben dann die Wagen, die Karren geschoben. Das war eigentlich eine relativ einfache Arbeit. Und die Bundeswehr hat dann die Beladung vorgenommen. Das war sehr schön. Aber nochmal, sehr viel schneller ging es deswegen trotzdem nicht, weil zwischendurch immer diese Rangierpausen waren. Also wenn man jetzt von der gesamten Masse ausgeht. Das war sicherlich auch der Grund, weswegen man das Postamt dann irgendwann hier aufgegeben hat, weil die Kapazität schlichtweg für manche Dinge nicht ausreichte.
Ja, dann haben Sie dieses Gebäude ja noch erlebt, als das jetzt anders aussah als hier. Also wenn es hier so Rangiermöglichkeiten gab und direkten Bezug zum Bahn. Nicht? Ja. Wie sah das hier so aus? Wie können wir uns das vorstellen,
ja,
als
Sie
hier
haben
die Leute gearbeitet haben?
Also wir als Verlader, wir haben von den Büroräumen so gut wie nichts gesehen. Es gab natürlich den Büroraum des Aufsichtsbeamten sozusagen. Das war so ein Glasverschlag, wo er einfach nur aufgepasst hat und eingeteilt hat und dergleichen mehr. Man konnte da Schichtwünsche äußern und dergleichen. Aber mit den Büroarbeitsplätzen, die es hier sicherlich gegeben hat, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Da bin ich nie gewesen. Außer natürlich bei der Zahlstelle. Das war immer ein sehr herbes Vergnügen, wenn man dann sah, dass die insbesondere die türkischen Mitarbeiterinnen, die in der Postsortierung arbeiteten, also nicht in der Verladung, da waren überhaupt keine Frauen, da waren nur Männer, die in der im Sortierbereich arbeiteten, dass die dann häufig mehr Kindergeld bekamen als Lohn. Das war sehr drollig und für uns, die wir natürlich nur Lohn bekamen, etwas niederschmetternd kann man nicht sagen. Es war trotzdem viel Geld für uns, nicht? Ja. Aber das war eine ganz drollige Erfahrung.
Ja, Sie haben ja in Teams gearbeitet, auch mit vielen Menschen. Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie diese Arbeit im Team war, wie das so funktioniert hat?
Ja, wir waren Dreierteams, die für die Beladung von Güterwaggons mit Paketen zuständig waren. Dazu gehörte, jedenfalls zu Anfang der Tätigkeit, wo noch nicht ganz so viel zu tun war, auch das Herbeirollen der Karren, wo die Pakete aus der Sortierung kamen. Und da kam es auch schon so ein bisschen drauf an, ein Auge zu haben, welche Pakete wohl leicht sind und welche schwer. Das war dann immer die Aufgabe eines Teammitglieds von mir, der schon mal da war, der sich genau auskannte und der dann schon immer nach den etwas leichteren Arbeiten Ausschau hielt, sodass wir also relativ gut da durch die Arbeit kamen. Wir hatten zu den anderen Teams relativ wenig Kontakt. Also ich selber war sehr froh, wie unser Team zusammengestellt war. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und haben auch, wie ich meine, sehr, sehr gut gearbeitet. Wie das bei den anderen war, kann ich nicht sagen, aber ich hatte nirgendwo den Eindruck, dass es Streitigkeiten gab oder schlechte Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, die war für uns nicht erkennbar. Das lief über die Verwaltung und irgendwo kamen dann diese vorsortierten Wagen her und wir mussten sie dann in die richtigen Waggons packen.
Und Sie sagten ja schon, das waren überwiegend Nachtschichten, die Sie gemacht haben. Wie viele Stunden ging so eine Nachtschicht und wie viele Nächte in der Woche haben Sie gearbeitet dann?
Ja, also wir hatten grundsätzlich 40-Stunden-Woche-Verträge. Das heißt, wir haben 5 Tage, 8 Stunden Nachtschicht gemacht. Bei mir war das, wenn ich recht entsinne, immer von Dienstags bis Samstags. Und die Schicht ging damals noch klassisch, wie man das ja auch wahrscheinlich heute teilweise noch macht, die sogenannte Conti-Schicht, nicht? Kontinuierliche Wechselschicht heißt das. Da geht die Nachtschicht von 22 bis 6 Uhr, nicht? Und Frühschicht dann eben von 6 bis 14 und von 14 bis 22 dann eben die Spätschicht. Und die Spätschicht ist deswegen uninteressant, weil es erst ab 20 Uhr überhaupt einen Zuschlag gibt. Das heißt, man hat nur 2 Stunden Zuschlag. Das ist also fast wie eine Tagschicht, man kommt aber spät nach Hause. Und das war für mich und für mein Team nicht attraktiv, deswegen haben wir uns überwiegend für Nachtschichten gemeldet. Soweit ich das sehen konnte, waren die Dreierteams sehr gut zusammengestellt. Also mein Team war meines Erachtens sehr, sehr gut. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir wussten auch, wir haben immer am gleichen Strang gezogen, kann man sagen. Und ja, wir sind dann auch morgens nach der Schicht um 6 Uhr nochmal zu Nagel gegangen und haben dann ein, wenn man so will, Feierabendbier morgens um 6 zu uns genommen und waren immer überrascht, dass dieses Restaurant voll war um diese Uhrzeit. Da waren also dann noch viele Nachtgestalten, die es bis morgens um 6 durchgehalten haben, während wir gearbeitet haben.
Ja. Und Nagel, war das hier direkt in der Nähe?
Ja, das war
praktisch eine Wirtschaft?
Das war an der,
oder?
Oder
so eine Art Kneipe,
ja,
oder
das ist
sowas
eine Kneipe gewesen, Kneipe, ne? Nahezu im englischen Stil, mit unglaublicher Vielfalt an Schnäpsen. Die haben meine Kumpels auch genossen, ich bin da nicht so sehr dafür, aber die haben auch viele Biere am Hahn gehabt. Das war einfach eine ganz urige Atmosphäre und es war in der, ich komme jetzt nicht auf den Namen der Straße, gegenüber dem Hauptbahnhof.
Ja. Also hier in der Nähe, wo man mal direkt eben rübergehen,
genau,
konnte. Und das ist ja auch ein ganz nettes Zusammensein. Gerade nach so einer anstrengenden Schicht, denke ich, dass man einfach noch mal nett zusammenkommt.
Ja.
So. Und hier vor allen Dingen dann auch was in der Nähe war. Hatten Sie denn mal überlegt, als Sie hier bei der Post gearbeitet haben, ob Sie hier bleiben wollen, vielleicht in anderen Funktionen oder mit ganz anderen Aufgaben? Oder war es dann doch mehr so ein Schülerjob für Sie?
Ja, also das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen. Also ich wollte weder Beamter werden, noch kam das für mich in Frage. Es war einfach ein Job. Ist die Frage, also Sie haben mir die Frage auch gestellt, ob das Einfluss auf meine spätere Tätigkeit gehabt hat. Da muss ich sagen, vordergründig nein. Aber mir als Personalmann ist mir später zu Pass gekommen, dass ich offenbar in vielen Unternehmen, ich habe in mehreren gearbeitet, immer der Einzige war, der eine Entgeltabrechnung dem Arbeiter wirklich auch erklären konnte. Ja. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, als ich später Personalchef Gesellschaft wurde, habe ich mit 1250 Arbeitern angefangen. Und auch bei Philips haben wir ja noch eine große Anzahl von Arbeitern gehabt. Da war ich zwar nicht mehr für die Entgeltabrechnung zuständig, aber für den Gesamtbereich, da wo die Entgeltabrechnung praktisch angegliedert war. Und das hat mir eigentlich immer sehr geholfen, auch als wir dann uns selbstständig gemacht haben mit einem befreundeten Unternehmer. Da war es immer meine Aufgabe, sozusagen den Bereich der, ich sag jetzt mal, gar nicht so einfachen Leute, nicht? Wenn Sie heute also einen Mechatroniker sehen oder so, was der alles können muss, wie der, dann fragt man sich, warum der viel schlechter bezahlt wird als ein Programmierer, nicht? Und insofern, das war eigentlich immer eine schöne Sache. Das führe ich vielleicht so ein bisschen auch auf diese Zeit zurück hier am Hühnerposten, aber das kam für mich nicht in Frage. Es gab auch keine Aufforderung, so nach dem Motto, Mensch, bewerben Sie sich doch mal oder haben Sie nicht Lust oder so. Das gab es gar nicht. Also ein Kumpel von mir, also der in meinem Team auch mitgearbeitet hat, der wollte gerne zur Post. Sein Vater war Bahnbeamter und den konnte ich mir auch gut als Postbeamten vorstellen. Aber der hat über diesen Weg so ein bisschen versucht, hier reinzukommen.
Ja, gab es so besondere Erlebnisse und Begegnungen aus dieser Zeit, an die Sie sich noch gerne erinnern und von denen Sie uns ein bisschen erzählen möchten?
Ja, es gab natürlich eine ganze Reihe Erlebnisse. Die Tätigkeiten selbst waren nicht interessant im engeren Sinne. Schwierig waren sie schon gar nicht. Natürlich gab es schwere Arbeit und leichtere Arbeit, das ist klar. Also wenn der Spiegel verladen werden musste, der in rauen Mengen angeliefert wurde natürlich und dann in die ganze Bundesrepublik versandt wurde, das war ein Knochenjob. Also da hat man sich so gut es ging gedrückt und das ist nicht immer gelungen, aber nachher, als die Bundeswehr kam, war das klar, wer die schweren Pakete verladen musste.
Ja, und gibt es noch irgendwas an dieser Arbeit, was Sie doch noch vermissen oder vielleicht auch an den Begegnungen oder Menschen, die Sie vermissen? Oder ist es mehr für Sie einfach abgeschlossen und dann war es eben ein neuer Weg?
Ja, also wir sind noch ein, zwei Mal zusammengekommen, mein, wie ich ihn immer nenne, Kumpel, ich will den Namen jetzt hier nicht nennen, ich bin auch mal bei ihm zu Hause gewesen. Das war eigentlich sehr nett, weil wir uns eben gut verstanden. Leider ist das aber auch dann so langsam mit den Jahren auseinandergegangen. Ich kann nur hoffen, dass es ihm gelungen ist, dann irgendwann zur Post zu kommen. Ob er da dann noch verbeamtet worden ist, weiß man nicht.
Ja, und vielleicht noch mal weg von der Arbeit. Es gab ja sicher auch Feiern oder Betriebsausflüge hier innerhalb der Post. Können Sie sich da noch an was erinnern? Gab es solche Feiern hier mit verschiedenen Menschen zusammen? Oder welche Feiern gab es, wenn es denn welche gab?
Also Feiern gab es keine. Aber meinem Kumpel, der den Job nicht zum ersten Mal machte, gelang es kurz vor Heiligabend, ein Präsentpaket, das von einer Firma verschickt wurde, und zwar nicht nur eins, sondern in größeren Mengen, das offenkundig Wein enthielt, so fallen zu lassen, dass das zwar das Paket völlig ramponiert war, der Inhalt jedoch nicht. Dies wurde dann ordnungsgemäß dem Aufsichtsbeamten gemeldet, der dann eine Flasche besten Rotweins für sich behielt, als Beweisstück, und die restlichen Flaschen unserer Obhut überließ. Und das war unsere kleine Weihnachtsfeier. Ja? Man sieht daran, wer seine Pakete zu spät aufgibt, gibt sie womöglich ganz auf. Ja, soweit zu den Feiern.
Ja, schönes Erlebnis. Spannend. Und gibt es auch etwas, was Sie vielleicht so nicht noch einmal erleben möchten oder was Ihnen so gar nicht gefallen hat?
Nein, das kann ich nicht sagen. Also es war, die Arbeit war in Ordnung. Es war für mich ein bisschen befremdlich, dass die Beamten nie ein Paket in die Hand genommen haben, auch bei größter Arbeitsbelastung nicht. Aber Das war eben so, das war Aufgabe der Arbeiter, beziehungsweise eben uns als Aushilfen und respektive dann die letzten 14 Tage die Bundeswehr. Da konnte so viel Druck sein, wie wollte, das hat die Postbeamten nicht gestört.
Ja,
im Gegenteil, ich erinnere eine Situation, wo wir, unser Team angeherrscht wurde, wir sollten gefälligst arbeiten, womöglich hatten wir eine Raucherpause gemacht oder dergleichen. Und wo ich dann aus heutiger Sicht ziemlich rotzfrech gesagt habe, da irren Sie. Ja, wir sind hier nämlich angestellte Aushilfen. Und angestellte Arbeiter müssen arbeiten, Angestellte nicht. Angestellte müssen nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und das heißt, sie müssen verfügen. Ja? So, das hatte der noch nie gehört. Das war vielleicht ganz gut so.
Also auch recht starke Hierarchien höre ich daraus, die doch auch nicht so leicht aufgebrochen wurden, sondern die dann erstmal Bestand hatten.
Ja, das es war ein ganz strenges Regiment, je nach Aufsichtsbeamten natürlich, aber es war auf der anderen Seite, es wurde niemand schikaniert, es wurde niemand überfordert und wenn man sich ein bisschen geschickt anstellte, dann war das gut zu handeln. Was ich noch erinnere, war, dass wir, und zwar mein Team, eine große Anzahl von Irrläufern bemerkt haben, insbesondere bei der Privatpost. Das ist ja häufig schlecht lesbar gewesen. Das haben die Leute dann handschriftlich und dann womöglich noch in Schreibschrift und so weiter, manchmal auch alte Leute, das konnte man der Schrift ansehen, dann geschrieben. Und diese Pakete sind von den, wie gesagt, häufig fremdländischen Mitarbeiterinnen in der Sortierung dann falsch sortiert worden. Die kamen bei uns unten an und ich habe es natürlich sofort gesehen, dass das bei uns verkehrt war und dementsprechend hatten wir relativ viele Rückläufer. Das hat uns aber nicht zur Ehre gereicht, sondern im Gegenteil, wir wurden es wurde geargwöhnt, dass wir die Arbeit quasi verweigerten, dass wir also, weil alle anderen keine Rückläufer hatten, die haben gar nicht drauf geguckt, wo das Paket hingehen sollte. Und wir sind aber trotzdem dabei geblieben, Rückläufer wieder in die Sortierung zurückzugeben. Und ich rechne mir zu, dass dadurch viele DDR-Pakete nicht verspätet angekommen sind. Denn eins ist ja klar, wenn das Paket falsch sortiert wird und geht eben statt, Ost-Berlin nach Leipzig, dann wird es in Leipzig ja vom Zoll geöffnet, bis sich herausstellt, dass er gar nicht zuständig ist. Dann wird das Paket nach Berlin gebracht, da wird es nochmal vom Zoll aufgemacht. Und es ist ja auch klar, dass dann zweimal was entwendet wird, das heißt, es ist nur noch die Hälfte drin. Und das habe ich, glaube ich, in vielen, vielen Fällen verhindert. Man kennt das ja aus der DDR, dass da die Pakete häufig erst weit nach Silvester ankamen, obwohl sie schon deutlich vor Weihnachten hier in Hamburg zum Beispiel abgeschickt wurden.
Genau, da waren immer lange Zeiten und lange Durchläufe einfach für diese Pakete und manchmal war das natürlich besonders ärgerlich, vor allen Dingen, wenn auch Lebensmittel drin waren und dann konnte man das natürlich vergessen, wenn es so spät ankommt.
Ja. Und es war nun mal üblich in der DDR, dass der Zoll sich da eben bediente, nicht? Und das war immer nicht so ganz einfach. Wenn man also beispielsweise Medikamente, die es dort nicht gab, mitgeschickt hat, da ist die Laufzeit natürlich in Ordnung, aber man hat die natürlich in der Smarties-Tüte verschickt und wenn die Smarties-Tüte dann weg war, dann hat jemand anders die Herzmedikamente genommen. Ich weiß nicht, ob ihm das bekommen ist. Auf jeden Fall derjenige, der sie hätte gebraucht, der hat sie nicht erhalten. Das ist, finde ich, dann schade.
Ja, unbedingt. Ne? Tja, vielleicht nochmal zu diesem Gebäude hier. Sind Sie manchmal hier noch in diesem Haus auch oder nutzen Sie auch die Zentralbibliothek? Es hat sich ja viel verändert. Bis 1997 war das hier eben das ehemalige Hauptpostamt. Hier haben über 3000 Menschen gearbeitet und Sie eben auch mit dabei. Und nun hat sich's verändert. Das Gebäude steht immer noch unter Denkmalschutz. Haben Sie es manchmal im Laufe der Jahre noch angeguckt oder sind Sie doch eher in anderen Stadtteilen und Gegenden unterwegs?
Ich muss gestehen, als Rheinbeker bin ich, also ich habe hier zwar in Hamburg gearbeitet, aber überwiegend habe ich in anderen Städten gearbeitet. Also in Frankfurt, in Rüsselsheim, in Düsseldorf, Köln, München auch. Und insofern bin ich sehr viel unterwegs gewesen als Selbstständiger. Vorher, als ich noch hier Personalchef bei Philips war, ja, aber Fuhlsbüttel ist weit weg von hier. Also insofern muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich also heute sozusagen zum ersten Mal hier wieder in diesem Gebäude bin, mit Ausnahme der häufigen Parkgaragenbesuche.
Also, ja. Ja, vielleicht lernen Sie es irgendwann noch etwas näher kennen. Das Gebäude steht ja nach wie vor unter Denkmalschutz, das wird weiter gepflegt und ja, nun ist hier halt eine Bibliothek drin.
Ich habe schon vorhin so einen kleinen Rundgang gemacht, das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und was mich am meisten freut, ist, dass es offenbar gut besucht ist. Das ist ja nicht bei jeder Bibliothek so und dass das hier so ist, das freut mich natürlich sehr.
Ja, das stimmt. Hier werden viele Menschen nehmen hier diese Bücherhalle an und kommen auch immer wieder ganz gerne hierher. Ja, wir kommen langsam zum Abschluss. Ich möchte Ihnen noch eine vielleicht etwas persönliche Frage stellen. Wenn Sie noch einmal anfangen könnten in Ihrem Leben als junger Schüler, würden Sie alles so machen wie damals oder würden Sie auch einiges lieber anders machen?
Ja, ich glaube, man hat ja vieles nicht so überlegt gemacht. Und ob ich nun bei, ich sag mal, Axel Springer Zeitungen geschleppt hätte oder hier bei der Post Pakete oder dergleichen. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht so wichtig. Danach, während des Studiums, habe ich auch immer gearbeitet. Da habe ich aber dann wirklich in Buchhaltung gearbeitet, bei hier einer Versicherung, bei der Ummaximierung geholfen etc. Ich war beim Landesarbeitsamt in Köln tätig. Und also insofern, das waren alles Dinge, die mir beruflich was genützt haben, die mir beruflich Einblicke verschafft haben und eben Kenntnisse. Ja, es ist doch häufig so, dass gerade Personaler über viele Dinge nicht Bescheid wissen. Und das finde ich dann immer schade, weil sie nicht beurteilen können, was die Mitarbeiter dort wirklich leisten. Und das ist bei mir, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich doch ein großes Spektrum abgedeckt habe, wo ich überall gearbeitet habe.
Ja, das ist ein ganz anderer Erfahrungswert, einfach durch die Tätigkeiten.
Ich hätte sonst, um die Frage zu beantworten, ich hätte mir nicht vorstellen, würde mir heute nichts vorstellen können, was besser oder anders hätte gemacht werden sollen.
Ja. Und Sie waren ja auch in vielen Städten, sagten Sie. Ja. Welche Stadt mögen Sie denn besonders? Oder wo haben Sie besonders gerne gearbeitet? Oder hat alles so seinen Reiz?
Also besonders gerne mag ich Hamburg. Das ist nun nicht so sehr überraschend. In Rüsselsheim habe ich recht gerne gearbeitet. Es war auch extrem hoch bezahlt. Aber das ist ja keine Stadt, wo man leben möchte. Und ich habe in Bonn studiert, da bin ich gerne gewesen. Das ist eine schöne Stadt, ist sie auch heute noch. Wir haben da sehr schön gewohnt auch. Und das war eine sehr schöne Zeit, aber man kann ja nicht ewig studieren. Und in Bonn selbst gibt es für einen Volkswirt natürlich die Möglichkeit, sehr gut in ein Ministerium einzusteigen. Das wäre auch möglich gewesen, da ich sehr gute politische Verbindungen hatte. Ich war politisch sehr aktiv, war der jüngste Ortsvereinsvorsitzende Deutschlands damals und war im Karnevalsverein natürlich, wie sich das gehört. Ich konnte auch ziemlich gut rheinisch babble und das war eine sehr schöne Zeit, aber ich glaube, so wie es gekommen ist, war es eine gute Sache. Ich habe 7 Jahre bei der Neuen Heimat gearbeitet, eben in der Entgeltabrechnung, das dort von der Pike auf gelernt. Wir waren in Hamburg sicherlich führend, was die elektronische Datenverarbeitung damals anging. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
Ja, schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben jetzt also ganz viele Eindrücke erhalten von Ihnen, von den Menschen, die hier gearbeitet haben und auch nochmal von ganz anderen Tätigkeiten. Daran konnten wir auch nochmal teilnehmen. Tja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt noch mehr Informationen und vor allem auch visuelle Eindrücke dieses Gebäudes am Hühnerposten haben möchten, dann schauen Sie sich doch gerne mal einen Film an von diesem Haus. Sie finden den Film auf YouTube unter Zentralbibliothek Hamburg, Tag des offenen Denkmals.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Zentralbibliothek im Hühnerposten persönlich kennenzulernen, dann freuen wir uns über Ihren Besuch. Unser Medienangebot bietet eine breite Palette zu Themen wie zum Beispiel Architektur und Stadtgeschichte. In unseren nächsten Episoden stellen wir Ihnen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vor, die von ihren Erlebnissen berichten, als sich in diesem Gebäude noch das ehemalige Hauptpostamt befand. Hören Sie gerne wieder rein.